Ja, herzliches Willkommen von meiner Seite an alle, die da sind und an alle, die zuschauen per Livestream, auch Ihnen, euch ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass wir jetzt diese Zeit uns nehmen können und dürfen, diesem dritten Advent 2021, 12.12.21, wenn man die Zahlen umdreht, dann gibt es überall eine 12. Ja, 12 Apostel. Ja, wir freuen uns. Gott ist gut. Amen. Darf ruhig lauter sein. Grüß mal deinen Nachbarn rechts und links, Nachbarin, mit einem schönen Lächeln. Wünsche ihm Gottes Segen. Ja, die Kinder dürfen zur Kinderstunde. Gott ist da und Gott regiert auch in dieser Zeit. Ich hoffe, wir können das glauben, auch wenn die Zeiten voller eher schlechter Nachrichten sind und schon, man freut sich schon wirklich, wenn es mal eine gute Nachricht gibt. Und deswegen konzentrieren wir uns heute, gerade jetzt auch in diesem Gottesdienst, auf die gute Nachricht. So heißt nämlich die Botschaft des Evangeliums. Und so wird sie auch oft abgedruckt. Es gibt ja genug Neue Testamente, die heißen dann nicht einfach die Bibel, das Buch, das ist dann das volle Wort Gottes, sondern die heißen die gute Nachricht. Warum ist die gute Nachricht? Weil es wirklich eine gute Nachricht ist. Und zwar zu allen Zeiten, zu Zeiten, wo die Menschen denken, sie haben keine Probleme, aber auch gerade für die Zeiten, wo es offensichtlich ist, dass die Menschen und die Menschheit und das Land und die Länder sehr viele große Probleme haben. Da ist das Evangelium von Jesus die gute Nachricht, weil Gott für dich ist, Gott ist für uns und deswegen ist es die gute Nachricht. Heute gibt es ein bisschen mehr Bibeltexte, Bibelstellen. Ja, ich weiß nicht, wie viele von uns regelmäßig zu Hause die Bibel auch wirklich mehr als nur ein Vers lesen. Ich merke jetzt bei vielen, Homepages, wo die christliche Botschaft weitergegeben wird, da werden die Abschnitte für den Tag immer kürzer, als ob man den Menschen nicht zu viel zumuten möchte. Aber ich hoffe, wir gehören zu den Menschen oder können auch zu den Menschen werden, die regelmäßig die Bibel lesen als Nahrung. Nicht nur drei Verse, also nicht nur einmal in 5 Jahren durch die Bibel, sondern es gibt ja dieses einmal im Jahr durch die Bibel. Ich denke, das ist schon eine ganz gute Sache, wenn man sich tatsächlich für den Tag auch etwas mehr Bibelkost zutraut und zumutet und nimmt als nur 3 Verse oder den Vers des Tages. So weit, so gut. Jetzt kommen wir zum Bibeltext. Heute Lukas 1. Ich möchte jeden ermutigen, wir sind ja in der Vorweihnachtszeit und Weihnachten kennen wir alle. Lukas 2 wird gelesen, rauf und runter und wahrscheinlich auch zu Hause. Ich möchte Sie ermutigen, nimm dir die Zeit und lies auch das erste Kapitel komplett durch, zu Hause, vielleicht auch mehrmals. Heute lesen wir den letzten Teil von Lukas 1, ein langes Kapitel mit 80 Versen. Wir lesen die Verse 57 bis 80. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Ich habe die Überschrift gesetzt zu dieser Predigt, wenn das Warten ein Ende hat. Also wenn das Warten mal ein Ende hat, was passiert dann? Wir werden sehen. Lukas 1, da geht es los. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, da sie gebären sollte und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht hatte. Und sie freuten sich mit ihr. Und es geschah am 8. Tag, dass sie kamen, um das Kind zu beschneiden. Und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters, Zacharias. Seine Mutter aber erwiderte und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sagten zu ihr, es ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Sie winkten aber seinem Vater, wie er ihn genannt haben wollte. Und er forderte ein Täfelchen und schrieb die Worte, Johannes ist sein Name. Und sie verwunderten sich alle. Sofort aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge wurde gelöst und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle ihre Nachbarn und im ganzen Bergland von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn war mit ihm. Und sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Ja, ein etwas längerer Text. Kriegt man schon trocken im Mund. Also wie gesagt, empfehle ich ganz warm, oder möchte ich uns ans Herz lesen, wirklich legen, das ganze Kapitel zu Hause zu lesen. Da gibt es ja mehrere Lobpreise. Auch das, der Lobpreis von Maria ist da aufgezeichnet. Was für eine Geschichte. Dieses alte Ehepaar, Zacharias, der Name bedeutet, der Herr gedenkt, und Elisabeth, also ein Priester-Ehepaar, er war Priester. Elisabeth war unfruchtbar, lesen wir. Sie hatten keine Kinder, ein kinderloses Ehepaar. Aber sie waren fromm. Es heißt von den beiden, sie waren beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Also gottesfürchtig. Zwar blieb ihnen der Kinderwunsch versagt, aber trotzdem, Zacharias machte seinen Dienst. Sie lebten gottesfürchtig und ja, dienten Gott und sind in die Jahre gekommen. Ich weiß nicht, wie alt sie waren. 60, steht hier nicht. Aber auf jeden Fall, der Kinderwunsch war abgeschrieben. Und dann verrichtet Zacharias seinen Dienst im Tempel und ja, plötzlich steht ein Engel vor ihm und sagt ihm, sie werden einen Sohn bekommen und der wird groß sein vor dem Herrn. Das ist interessant. Zacharias weiß irgendwie sofort, dass es nicht einfach ein himmlischer Fußsoldat ist, sondern das heißt hier Gabriel, einer der Erzengel. Wir finden diesen Engel auch im Buch Daniel. Also schon eine sehr bedeutsame Instanz in der himmlischen Regierung. Zacharias bekommt Besuch vom Erzengel. Und trotzdem hat er seine Zweifel und spricht diese auch aus. Er sagt, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist im fortgeschrittenen Alter. Und da musste ich sofort daran denken, es ist nicht leider oft so, dass wir, je älter wir werden, ich komme auch langsam in das Alter, wir werden nicht flexibler und vielleicht ja, bereitwilliger Gott zu glauben, sondern oft ist es genau andersrum. Oft ist es so, dass mit dem Alter und kommt die Weisheit, sagt man, okay, aber kommen auch viele, erlebt man auch als Christ viele Enttäuschungen und vieles, was man sich vielleicht erhofft hat und es ist nicht eingetreten. hier bei diesem Ehepaar einen Kinderwunsch. Sie haben bestimmt dafür gebetet und vielleicht auch in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft darum das als Gebetsanliegen mitgenommen und es ist nichts passiert. Und jetzt plötzlich, wo der Zug abgefahren ist und die biologische Uhr bei Elisabeth abgelaufen ist, plötzlich soll da ein Wunder geschehen. Und der alte, fromme, gottesfürchtige Zacharias diskutiert hier mit dem Erzengel Gabriel. Vielleicht denkst du, würde mir nie passieren. Also wenn ein Engel mir was sagen würde und erst recht Gabriel, ich würde sofort glauben. Aber ich denke, wir sind alle ein Stück weit wie Zacharias. Und leider, wie gesagt, kommt mit dem Alter nicht nur die Weisheit, sondern oft auch der Unglaube. Wir sagen, wir sind dann Realisten. Und dann hinterfragen wir vieles zu Recht und manches vielleicht zu Unrecht, weil uns einfach der Glaube fehlt. Und das genaue Gegenteil lesen wir in diesem Kapitel. Wie gesagt, deswegen lest bitte zu Hause durch das ganze Kapitel. Ein junges Mädchen, wir wissen die Geschichte, sie heißt Maria, sie ist verlobt und auch zu ihr kommt der Engel Gabriel und gibt ihr eine noch krassere Botschaft, dass sie schwanger wird und ja, den sie auf den Sohn, auf die Welt bringen wird, das wird der Sohn Gottes sein. Also noch ein größeres Wunder, biologisch total unmöglich und Maria, von ihr lesen wir aber, sie antwortet dem Engel, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Also die vielleicht 16-Jährige hat kein Problem, an ein Riesenwunder zu glauben und der vielleicht 60-Jährige oder noch ältere, fromme Priester Zacharias hat ein Problem. Ja, und das Problem ist nicht ohne Folgen. Wir lesen, Gabriel sagt zu ihm, okay, das und das wird eintreffen, in 9 Monaten wirst du es erleben, aber weil du nicht geglaubt hast, bist du bis dahin stumm, du wirst nicht sprechen können. Und das ist das Erste, was mir da aufgefallen ist an diesem Text. Ich habe das als Überschrift markiert. Unglaube macht stumm. Könnte es wahr sein? Wenn wir Gott nicht glauben, haben wir dieser Welt nichts mehr zu sagen. Es ist nicht so, wenn wir Gott nicht glauben, haben wir dieser Welt nichts mehr zu sagen. Wenn wir Gott nicht glauben, dann haben wir auch kein Zeugnis, welches wir weitergeben können. Wir haben ein Zeugnis, wenn wir Gott glauben, wenn wir das erfahren, erleben, dann haben wir auch was weiterzugeben. Dann haben wir etwas zu sagen. Aber der Unglaube, der macht stumm. Und bei diesem frommen Zacharias war das wörtlich. Das war nicht nur sprichwörtlich, dass uns ab und zu die Sprache verschlägt und wir dann nicht sofort wissen, was wir zu sagen haben. Nein, es war ganz wörtlich. Er konnte plötzlich nicht reden. Er kam aus dem Tempel raus und konnte sich nicht mitteilen. Seine Zunge bewegte sich nicht mehr. Er war stumm. Unglaube macht stumm. Glaube macht unseren Mund auf und wir haben was zu sagen. Das lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 4,20. Da sagen die Apostel, nachdem sie was Jesus ihnen versprochen hat, nämlich dass sie warten sollen und bis der Heilige Geist auf sie kommt und sie ausgestattet, ausgerüstet werden zum Dienst, dann legen sie los. Und dann wird ihnen aber befohlen zu schweigen. Sie sollen nicht reden und sagt Petrus, Apostelgeschichte 4,20, es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gelesen, gesehen und gehört haben. Also Glaube macht es unmöglich, zu schweigen von dem, was man erlebt hat. Unglaube macht stumm. Ich wünsche uns allen, dass wir zu denen gehören, die glauben. Amen. Genau. Und dass wir aus unserem Glauben heraus, den Gott auch bestätigen möchte, etwas zu sagen haben. Und gerade in der heutigen Zeit, denke ich, ist das sehr wichtig. Aber, da kommt das Aber, das Wunderbare ist, Gott kommt im Leben des alten Paares zu seinem Ziel, trotz des Unglaubens von Zacharias. Das ist die gute Nachricht für uns alle, die wir vielleicht uns eher mit Zacharias als mit Maria identifizieren können, die wir nicht so schnell vielleicht sagen, bereit sind zu sagen, Herr, ich bin dein Knecht, deine Magd, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Sondern vielleicht hinterfragen wir vieles. Und das Gute ist, Gott kommt trotzdem zu seinem Ziel mit diesem alten, frommen Ehepaar. Weil, wir haben es ja schon gelesen und zitiert, sie fürchteten Gott, sie liebten Gott, sie dienten ihm so gut sie konnten. Und das sieht Gott, das belohnt Gott auch. Und auch wenn Zacharias diese Strafe, und das war bestimmt für ihn eine Strafe, 9 Monate tragen musste, dass er stumm war und nichts mehr sagen konnte, sich nicht mitteilen konnte, nach 9 Monaten ist es eingetreten. Elisabeth wurde schwanger, da gab es keine Komplikationen und wenn ja, dann trotzdem, sie war nach 9 Monaten soweit, sie bekam ihren Sohn und das, was Gott verheißen hat durch den Engel Gabriel, das ist eingetreten. Und wenn du und ich, wenn wir manchmal Mühe haben, Gott zu glauben, dann sind wir mit Zacharias in guter Gesellschaft. Dann müssen wir das nicht überstreichen mit irgendwie, mit verbalen, ich glaube zwar nicht wirklich, aber ich sage, dass ich glaube, damit die zufrieden sind, meine Geschwister. Nein, Gott kennt unser Herz. Also Gott kannte auch den Thomas, der Zweifler genannt ist. Und ich denke, bin mir sicher, dass er bei Jesus nicht weniger wertvoll war als der Petrus, der schnell mit seiner Sprache war. Thomas, der hinterfragt hat, Zacharias, der hinterfragt hat und Mühe hatte zu glauben an ein biologisches Wunder, das doch eingetreten ist. Gott ist mit ihnen doch zu seinem Ziel gekommen. Und das möchte ich uns mitgeben als Ermutigung. Ich weiß nicht, womit du gerade zu kämpfen hast. Ich weiß nicht, ob du ein Versprechen von Gott her in deinem Leben mit dir herumträgst, vielleicht schon lange. Es muss vielleicht nicht so ein großes Versprechen sein, das biologisch eigentlich unmöglich war, weil, wie gesagt, Elisabeth war nicht nur kinderlos, sondern auch schon in dem Alter, wo sie eigentlich biologisch rein menschlich keine Kinder mehr kriegen konnte. Ich weiß nicht, welches Versprechen du mit dir herumträgst. Gott wird mit dir an sein Ziel kommen, wenn wir dranbleiben. Und da wird Johannes geboren, der versprochene Sohn, der dem Messias den Weg bereiten soll. Als das Warten ein Ende hat, hat der Unglaube keinen Raum mehr, habe ich mir notiert. Als das Warten ein Ende hat, hat Zacharias die Sprache wiedererlangt. Zuerst noch nicht, also ist ja interessant, Gott hat schon manchmal seine Art von Humor. Johannes war ja schon geboren und trotzdem konnte Zacharias noch nicht sprechen. Es vergehen 8 Tage. Ja gut, aber er kann zumindest schreiben. Und dann bekennt er das, was er von Gott her gehört hat, ganz klar und deutlich und schreibt es auch nieder. Johannes ist sein Name. Johannes bedeutet, der Herr ist gnädig. Es war, und es ist immer noch oft üblich, dass mit der Namensgebung auch die Familientradition fortgeführt wird. Ich heiße Walter, weil ein Verwandter so hieß, der Bruder meines Vaters, der früh gestorben ist. So, wir versuchen mit der Namensgebung irgendwo auch an die Familientradition anzuknüpfen. Es soll irgendwie etwas bedeuten in unserem Familienstammbaum. Und damals war das eigentlich noch sehr viel stärker ausgeprägt. Deswegen kam die ganze Verwandtschaft zusammen, die ganze Nachbarschaft. Und sie waren sich alle einig. Er kann nur Zacharias heißen, der Knabe. Nein, Elisabeth sagt nein. Sie wusste, dass ihr Mann hat es hier auf irgendeine Weise schon deutlich gemacht, vielleicht hat er auch aufgeschrieben, sein Name soll Johannes heißen. Durch dieses Kind, das den Namen trägt, der Herr ist gnädig, durchbricht Gott diese Familientradition und beginnt etwas Neues. Das Zeitalter der Gnade, das durch Johannes, der auf Jesus hinweist, eingeläutet wird. Es ist gut, wenn wir Gott auch diese Möglichkeiten lassen, nicht nur auch bei Namensgebung, nicht nur an unsere Familientradition denken und was wir möchten, dass unser Stammbaum weitergeführt wird, sondern auch Gott fragen. Was sagt Gott? Was soll aus dem Kind, was soll es bedeuten, der Name, was soll er bedeuten? Manchmal hat man das Gefühl, heute ist es ein Problem. Ich habe einen Neffen, der heißt Bo, 2 Buchstaben. Okay, Gott segne ihn. Aber der Name hat für mich keine Bedeutung. Das war damals noch anders. Ja, wie dem auch sei, der Mensch hat Bedeutung vor Gott. Johannes hatte, sein Name hatte schon, war schon Programm vom Engel angekündigt. Der Herr ist gnädig, das Zeitalter der Gnade bricht an mit diesem Kind, mit diesem besonderen Kind. Das ist interessant zu lesen. Wir lesen dann, er war in der Wüste, also Johannes, bis zum Tag seines Auftretens in Israel. Also Johannes, wir wissen es, war der letzte, der größte, einer der größten der Propheten. Was auch interessant ist, seine theologische Ausbildung erhielt Johannes nicht an der theologischen Uni in Jerusalem, sondern in der Einsamkeit der Wüste. Es ist Gottes Art, manchmal mit unserer menschlichen Weisheit umzugehen. Gott schickt seinen letzten großen Propheten in die Wüste, nicht an die Uni, nicht in die Hauptstadt, sondern in die Wüste. Gut, die Ausleger sind sich einig, es ist nicht, also Wüste nicht im Sinne Sahara, Sandwüste und absolute tote Stille, sondern die Wüstengegend da von Judäa, wer da war, der weiß es, da gibt es schon was, aber es ist einsam und eine Wüstenei. Gott bereitet seinen Diener, sein Sprachrohr dort in der Wüste vor. Was hat es uns heute zu sagen? Paulus schreibt in die Galater 1, im Kapitel 1, dass er nach seiner Bekehrung sich auch für 3 Jahre zurückgezogen hat in die arabische Wüste. Ich weiß nicht, ob er die ganzen 3 Jahre dort war, aber er hat sich 3 Jahre zurückgenommen, bis er dann nach Jerusalem ging zu den Aposteln. Also ich bin überzeugt, dass Gott nichts, absolut nichts gegen gute Ausbildung hat. Und es ist gut, wenn wir sie unseren Kindern zuteil werden lassen. Auch theologische Ausbildung ist wichtig. Paulus war ein sehr großer Theologe und das kommt ja aus den ganzen Paulusbriefen zum Tragen. Wir sehen, dass er sehr, sehr bewandert war, auch gerade im Alten Testament. Und doch wissen wir, dass wir vor Gott, was vor Gott wichtig ist, was Gott gebraucht ist, dass Menschen, die in seinem Namen sprechen, auf ihn hören. Für Johannes hat das bedeutet, ich weiß nicht, wie viele Schulklassen oder wie viele Klassen Johannes absolviert hat, steht da nicht. Steht nur, dass er in der Wüste war. Gott hat ihn in die Einsamkeit geschickt, bis er seinen Auftrag am Jordan erfüllen konnte. Ein kleiner Ausflug zum Thema, wie Gott uns gebrauchen kann. Also, das bedeutet nicht, dass wir uns jetzt jeder ein Sabbatjahr nehmen und uns zurückziehen irgendwohin, aber das bedeutet, dass Gott zu uns spricht, wenn wir uns tatsächlich, wenn er Raum hat zu reden und wenn um uns so viel Lärm ist und wir überhaupt keinen Platz geben der Einsamkeit, der Stille, dann ist es durchaus fraglich, ob wir überhaupt Gottes Stimme hören können, neben den so vielen anderen Stimmen. Als das Warten ein Ende hat, kann Zacharias Gott wieder preisen. Und er stimmt einen Lobpreis an. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Das wünschen wir uns jedem Einzelnen von uns, dass wir immer wieder erleben, dass etwas, worauf wir warten, vielleicht schon lange, dass es in Erfüllung geht, dass wir merken, Gott hat gehandelt Und das müssen nicht immer große Dinge sein, aber achte darauf. Und wenn es dann soweit ist, dann tu das, was Zacharias gemacht hat. Gut, nach 9 Monaten Schweigen, ich hätte sofort bestimmt wieder meine Gitarre genommen und sofort gesungen. Aber er hat Gott gepriesen. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Der hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Preise Gott für das, was er getan hat. Für das, was du erlebt hast mit ihm. Alle Meilensteine, wir haben gehört über das Ereignis Ebenezer. Bis hierhin hat uns Gott geholfen, hat uns Gott gebracht. Wenn du sowas erlebst, dann mach einen Meilenstein daraus. Mach einen Eintrag in deinem Tagebuch. Schreib etwas nieder. Sing Gott ein Lied, preise ihn. Wenn nicht mit Gesang, dann so. Als das Warten ein Ende hat, wird Zacharias wieder geistig lebendig und mit dem Heiligen Geist erfüllt, heißt es hier. Jetzt hat er der Welt etwas zu sagen, so dass seine Weissagung aufgeschrieben wird, für die künftigen Generationen ein Segen wird. Lukas war sehr gründlich in seiner Recherche und trotzdem, das, was wir im Lukas-Evangelium hier finden, das ist ja, hat Lukas mehr als 30 Jahre später aufgeschrieben. Das heißt, es war so bedeutsam damals auch für diese Familie, für die Nachbarschaft, dass es aufgeschrieben wurde. Dass es nicht nur mündlich weitergegeben wurde, naja, ist es was passiert, was Besonderes passiert. Nein, es wurde vermerkt, es wurde aufgeschrieben. Da möchte ich dich und mich ermutigen, wenn wir etwas erleben mit Gott, mach das fest. Schreib es auf. Es mag einem vielleicht in Jahren, in Jahrzehnten zum Segen werden, manchem anderen. Wenn das Warten ein Ende hat, wird der Fokus wieder auf Jesus ausgerichtet. Da heißt es dann 76, 77, und du, Kindlein, das heißt Johannes, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Ein ganz klarer Hinweis auf den Messias. Das ist auch gut, wenn wir das heute auch so praktizieren. Jesus, das Zentrum. Es gibt viele wichtige Fragen, auch heute in der heutigen Zeit, und trotzdem ist es wichtig, dass das Wichtigste am wichtigsten bleibt, im Zentrum bleibt, und das ist Jesus Christus, der Messias. Wenn das Warten ein Ende hat, was bedeutet es uns für uns heute in dieser Adventszeit? Ja, dritter Advent 2021. Wir warten auf so vieles, denke ich mal, oder? Ich denke, die meisten oder alle von uns warten sehnsüchtig auf das Ende dieser Pandemie, die irgendwie, wo man das Gefühl hat, wenn man manchmal sich denkt, es kann nicht mehr schlimmer kommen, dann hat man das Gefühl, doch, es kann und es wird auch immer. Ja, wir beten, dass es ein Ende hat. Wir warten darauf. Ja, wir warten jetzt kurzfristig auf Weihnachten und darauf, dass 2022 vielleicht alles besser wird und leichter wird. Und wahrscheinlich warten wir auch alle irgendwie auf die Erfüllung persönlicher Wünsche. Besserer Job oder neuer Job, vielleicht ein Lebenspartner, Kinder, Haus, neues Auto, was auch immer. Wir warten auf Dinge, beten für sie vielleicht auch. Ja, und warten an sich ist ja eigentlich nicht verkehrt. Wir werden in der Bibel sogar oft aufgefordert zu warten auf den Herrn. Wir singen ja auch dieses Lied relativ häufig sogar. Es ist Kraft in dem Warten auf den Herrn. Singen wir es ja im Bibelzitat. Ich habe mal dann in der Bibel-App die Begriffe eingegeben. Da kommt eine ganze Palette, wo Menschen aufgefordert werden, auf Gott zu harren, zu warten. Ich nenne nur drei aus dem Psalm, aus Jesaja und aus den Klageliedern. Psalm 130, Vers 6. Meine Seele harrt oder wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Das war Psalm 130, Vers 6. Dann sagt Jesaja, und ich will warten auf den Herrn, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakobs und will auf ihn hoffen. Und Jeremia klagt in 3, 26, gut ist, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Also Menschen, die an Gott geglaubt haben, mit Gott unterwegs waren, die hatten alle Zeiten, wo sie warten mussten, wo sie gewartet haben. Aber das war nie einfach ein inaktives, ungläubiges Warten. Naja, jetzt warten wir mal, warten wir es ab. Wir warten es ab. Nein, es war ein gläubiges Harren auf den Herrn, ein Rufen nach dem Herrn, nach seiner Hilfe, ein Warten, kein untätiges Warten, sondern aktives Warten. Und deswegen heißt es in Lukas 12, 35, sagt Jesus zu den Nachfolgern, zu den Jüngern: Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Also wir werden aufgefordert, unseren Herrn zu erwarten. Und in seinen Gleichnissen sagt ja Jesus, es gibt die und die Möglichkeit, das zu tun. Entweder man geht seinen Pflichten nach als Jünger Jesu, als Jüngerin, und erwartet seinen Herrn so, als käme er morgen. Oder in einem anderen Gleichnis vom bösen Knecht heißt es, er hat zwar auch irgendwo gedacht, erwartet, aber eigentlich hat er dann sich gesagt, nee, das wird bestimmt noch dauern, und hat angefangen so zu leben, als würde sein Herr nie wiederkommen. Hat angefangen, seine Mitdiener, Mitknechte zu schlagen und so weiter und zu leben, als käme der Herr nicht mehr. Wir singen im Evangeliumslied: Wachend und wartend blicke ich empor, bis meine Seele in ihm sich verloren. Wachend und wartend sollen wir leben. Also auch das Warten hat seinen Wert vor Gott, und wir sind irgendwo auch immer Wartende als Christen. Und doch ist es wichtig, dass wir immer auch wieder die Erfüllung der Verheißung Gottes im Leben erfahren, im persönlichen Leben. Das ist dann besonders schön. Ich hoffe, dass viele von uns irgendwie so ein kleines Zeugnis wenigstens dafür haben, dass wir auf etwas gewartet haben, wofür wir schon lange gebetet haben, und es ist eingetroffen. Und aus der Bibel kennen wir zum Beispiel das Volk Israel, als es in die Gefangenschaft weggeführt wurde, wegen ihres Ungehorsams, Unglaubens. Und dann singen sie in Psalm 126: Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir sind fröhlich geworden. Diese Erfahrung wünsche ich uns allen, dass wir immer wieder auch solche Zeiten erleben, wo das, worauf wir gewartet haben, sich erfüllt, auch wenn es eine Kleinigkeit ist. Und letzten Endes erwarten wir alle die Erfüllung des endgültigen Ziels, wenn Jesus wiederkommt und uns zu sich nimmt. Und ja, viele von uns haben mit dieser Erwartung gelebt, und die haben es nicht erfahren und sind gestorben und sind aber beim Herrn. Hebräer 13, Vers 14: Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Unsere letztgültige, endgültige Heimat ist nicht hier, nicht Villingen-Schwenningen, nicht der schöne Schwarzwald, auch wirklich das schöne Baden-Württemberg, es ist wirklich wunderschön, sondern unsere Heimat ist die Stadt, die Gott selber erbaut hat. Deswegen schreibt Paulus auch an die Philipper im Kapitel 3, Vers 20: Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Erwarten wir Jesus, wenn ich jetzt bitten würde zu strecken, das mache ich jetzt aber nicht, kannst dir die Frage selber stellen. Es ist schade, wenn wir als Christen diesen Blick dafür verlieren. Ich habe letztens mit einem Freund, der ist dann auch in meinem Alter, noch 3 Jahre älter, auch dann etwas geteilt, wo ein Mensch dann ja, die Geschehnisse der Zeit heilsgeschichtlich auslegt und zum Ergebnis kommt, dass es tatsächlich alles darauf hindeutet, das zweite Kommen von Jesus wirklich sehr nahe ist. Da hat mir der Freund zurückgeschrieben, ja, er hat es sich schon abgewöhnt. Er glaubt das, aber er hat sich schon abgewöhnt, die menschlichen Deutungen irgendwie zu beachten. Vielleicht ist er auch schon so ein Zacharias geworden, durch das Leben geprägt, durch viele vielleicht auch Enttäuschungen geprägt. Und das hat ja auch alles seine Berechtigung. Und trotzdem wünsche ich dir und mir, dass wir trotzdem Menschen bleiben, die warten auf Jesus, dass er wiederkommt, dass er bald wiederkommt. Dass wir zwar wartend sind, aber aktiv, glaubend, wachend und wartend. Dass wir nicht sprachlos werden wie Zacharias, sondern wie Maria, die geglaubt hat. Maria hat ihren Lobgesang früher singen können und beten können, weil sie geglaubt hat und Gott sofort gepriesen hat. Zacharias musste 9 Monate warten, bis er das machen konnte. Lasst uns auch warten und wirken. Es gibt so ein Theaterstück von Samuel Beckett. Die meisten werden es nicht kennen. Ich habe es nur darüber gelesen. Das war auch so ein Mensch, der hat dann das geschrieben, das heißt Warten auf Godot, natürlich in der Anspielung Warten auf Gott. Und beschreibt er dann eine Szene, dass alles wartet, alle warten, warten und nichts passiert. Und das ist so die Haltung eines Menschen, der nicht mit Jesus unterwegs ist. Der denkt, ja, ihr wartet zwar schön, aber es wird sowieso nichts passieren. Und Petrus schreibt auch in seinem Brief, ja, es gibt auch viele, die sagen, ist damals nichts passiert und es wird auch nichts passieren. Doch es passiert und es wird geschehen. Und dieses besondere Ereignis, Geburt Johannes des Täufers, ein biologisches Wunder, es war bekannt dort im Bergland von Judäa und doch war das nicht bekannt am Königshof. In Jerusalem hat sich dafür niemand interessiert. Vielleicht hat auch niemand eine Ahnung gehabt, dass da irgendwo paar Dörfer weiter ein Kind geboren wurde auf eine ganz besondere Art und Weise und so eine prophetische Sicht bekommen hat, so eine Weissagung über das Kind ausgesprochen wurde, hat in der Hauptstadt niemanden interessiert und doch ist es eingetreten. Also lasst uns warten und wirken, weil unser Warten nicht umsonst ist. Und nochmal, preise Gott für das, was er in deinem Leben bereits getan hat, für die Zusagen, die sich erfüllt haben. Feiere das, wie das Volk Israel mit Samuel damals, Ebenezer, bisher hat uns Gott gebracht. Und bleibe ein Wartender auf das letzte Ziel hin, auf unsere Heimat im Himmel. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne. Lass uns aufstehen und das vor Gott im Gebet bewegen. Wenn das Warten ein Ende hat, das wünsche ich jedem Einzelnen von uns, dass wir immer wieder erleben, dass das, woran wir glauben, worauf wir hoffen, was wir erwarten, dass Gott es ja, geschehen lässt in deinem und meinem Leben. Und dass wir Gott dann preisen, dass wir eine Party machen, eine ganz große für Jesus, dass wir Gott preisen. Und wenn es sich hinauszieht, vielleicht auch länger als 9 Monate bei Zacharias, dann bleibe ein Warteter im Glauben. Ein Wartender im Glauben, wachend und wartend. Lasst uns unsere Zeit, auch in dieser Adventszeit, so leben. Wir warten auf Jesus. Warten und wirken. Jesus Christus, danke dir für dein Wort, Herr, dass du uns ermutigst, dass wir glauben sollen, wie Maria. Und dass wir nicht unsere Lebenserfahrung, wie Zacharias, über dein Wort, dass du durch den Engel zu ihm an ihn gerichtet hast, dass wir unsere Lebenserfahrung nicht über dein Wort stellen, Jesus. Dass wir, auch wenn wir älter werden und so Gott Gnade schenkt, auch alt werden, dass wir geistlich wach bleiben, geistlich flexibel und glaubend, Herr. Dass wir dein Wort bewegen, dass wir nicht sprachlos werden, sondern dass wir etwas zu sagen haben, unseren Mitmenschen, Jesus, unserer Welt, unserer Umgebung, der Stadt Villingen-Schwenningen, unserem Land, Jesus, bitten dich, dass du wirkst. Auch jetzt, wenn wir jetzt dir nochmal ein Lied singen, Jesus, wirke du durch deinen Heiligen Geist. Wir preisen dich und ehren dich. Danke, Jesus.